Heute Abend decken unser Thema und unser Text sich. So brauche ich nur unseren Text zu lesen. Er steht in Matthäus 16. Wir lesen vom Vers 26 an. Meine lieben Freunde, wir müssen zunächst einmal kurz die Begriffe klären. Der Herr Jesus spricht hier von der Seele. Damit meint er den Teil des Menschen, der nicht stirbt. Wenn wir jemand beerdigen, dann beerdigen wir ja keinen Menschen, sondern wir tragen nur seine sterbliche Hülle zu Grabe. Die Seele hat ihn vorher verlassen. Also von dem Teil spricht unser Herr, von dem Teil, der weiterlebt nach dem Tode und nicht stirbt. Dann gebraucht er die Ausdrücke, seine Seele einbüßte, andere übersetzen, Schaden nehme an seiner Seele. Damit ist gemeint, dass er das ewige Heil versäumt, dass er also verloren geht. Wir können es sogar ganz krass ausdrücken und unser Herr sagt, was ist mit dem, der schließlich in der Hölle endet. Die Frage, die der Herr stellt, ist eine rhetorische Frage. Das ist eine Frage, auf die keine Antwort gegeben werden muss, weil die Antwort in der Frage liegt. Wir können also so sagen, unser Herr sagt, auch wenn ein Mensch die ganze Welt gewinne und dann sein ewiges Seelenheil verlöre, hätte er alles verloren, hätte er vollständig verspielt. Unser Herr bringt hier eine Gegenüberstellung, um uns die Dinge klar zu machen. Er spricht von dem größten möglichen Gewinn. Es hat noch nie einer die ganze Welt gehabt. Es gibt auch heute außerordentlich reiche Menschen. Da soll es einen bis vor kurzem gegeben haben, der über 10 Milliarden Dollar verfügte. Das kann man sich kaum ausrechnen, wie reich der Mann war. Oder denken wir an Diktatoren, die haben ja im Grunde genommen noch viel mehr. Aber unser Herr sagt, wenn solch ein Mensch das ewige Leben verspielt, hat er alles verloren. Er sagt damit, dass unser Seelenheil wichtiger ist als alles, was die Erde bietet. Wenn einer alles Geld hätte und verlöre das ewige Leben, er wäre bitter arm. Wenn er allen Reichtum hätte, alle Macht, wenn er alle Freuden genösse und ginge doch nicht ein in das ewige Leben, er wäre ein ganz armer Mensch. Unser Herr will darauf drängen, dass wir die Ewigkeit ernst nehmen. Für viele Menschen sind die Fragen, über die wir hier sprechen, nur von zweiter Bedeutung. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, das können wir alle hinausschieben. Im Alter ist es noch früh genug, dass ich nach Gott frage. Das ist ein unsinniger Gedanke. Ich will dazu eine kleine Begebenheit erzählen. Da war ein Pfarrer, der war Pfarrer in einer ländlichen Gemeinde. Und er besuchte auch immer wieder die Glieder der Gemeinde und bei der Gelegenheit auch eine reiche Bäuerin. Der Mann dieser Frau war vor kurzem gestorben und jetzt führte sie die Wirtschaft sehr tüchtig, sehr fleißig. Wenn der Pfarrer kam, dann sagte sie ihm, oh, sehr schön, dass Sie kommen. Ich sage dem Mädchen Bescheid, die macht Ihnen eine Tasse Kaffee, aber ich muss weg, ich habe noch zu tun. Und so ging ihm das mehrmals. Und eines Tages hörte er, dass die Frau schwer krank sei, todkrank. Er kam zu ihr, er setzte sie ans Bett, er sagte kein Wort. Und nach einer Weile sagte sie, ich habe nie Zeit gehabt für Gott. Ob Gott wohl noch Zeit hat für mich? Der Frau gingen da die Augen auf. Hoffentlich nicht zu spät. Die meisten Menschen fragen nicht nach Gott. Für sie ist das Erdenleben alles. Sie arbeiten, sie planen, sie mühen sich, sie kämpfen. Und wenn man dann von Gott spricht, oder wenn man sie einlädt ins Zelt, dann sagen sie gewöhnlich, keine Zeit. Keine Zeit ist überhaupt keine angemessene Antwort, wenn es um diese ganz großen Dinge geht. Den meisten ist Gott, ist die Ewigkeit unwichtig. Jetzt müssen wir uns einmal fragen, wessen Schau ist denn richtig? Ist die Schau Jesu richtig oder ist unsere richtig? Er hat ja eine ganz andere Schau als die meisten Menschen. Wir müssen uns auch einmal fragen, werden wir Menschen denn glücklich bei unserem System? Die meisten Menschen sind nicht glücklich. Ich las vor einigen Jahren in einer Rundzeitung, die im Reformhaus ausliegt, dass auf eine Rundfrage hin 67% aller Erwachsenen sich für unglücklich erklärt hätten. Ist das nicht eine erschütternde Zahl? Auf unserer Erde geht in Wirklichkeit nichts auf. Ich will das einmal an einem kleinen Beispiel zeigen. Ich sah vor einigen Jahren in der Zeitung ein Bild von einem englischen Minister. Da saß ein älterer Herr auf einem riesigen Rasenmäher. Und dann stand drunter, Dr. Richard Beecham mäht jeden Sonntagnachmittag den großen Rasen vor seinem Haus. Und er ist stolz darauf, dass er seinen Rasenmäher selbst auseinandernehmen und reparieren kann. Jetzt muss ich erzählen, wer der Mann war. Die Engländer hatten genau wie wir Schwierigkeiten mit ihrer Eisenbahn. Die hatte rote Zahlen. Und dann kam einer auf den Gedanken, wenn man Beecham gewinnen könnte als Eisenbahnminister, der würde es schaffen. Beecham war ein tüchtiger Manager in der Industrie. Und dann haben sie ihn gefragt, ob er Minister werden wollte. Da hat er gesagt, was verdient er denn? Und dann hat er gelächelt, für das Geld arbeitete er nicht. Und dann hat das Kabinett einen kühnen Entschluss gefasst. Sie haben ihm angeboten, ihm das doppelte Gehalt zu geben. Da hat er gesagt, naja, wenn ihr das macht, dann komme ich. Nun war er doch ein Mann mit viel Geld und ein Mann mit vielen Ehren. Was tut denn so ein Mann zum Wochenende? Hebt er etwa den Telefonhörer ab und ruft seinen Chauffeur an, Johnson, stehen Sie um 10 Uhr mit dem Wagen vor meiner Tür, wir fahren zum Flugplatz. Und ruft er dann am Flugplatz den Mann an, der sein Flugzeug fliegt, Armstrong, um 11 fahren wir ab an die Riviera. Und trifft er sich da mit reichen Freunden? Nein, er mäht gemütlich seinen Rasen. Nun kann einer sagen, das ist doch nichts Schlechtes. Nein, ist auch nichts Schlechtes. Aber in den Gärten daneben, da mähen Montagmorgen die Gärtner gegen gutes Geld den Rasen. Ist das alles, was dabei herauskommt, wenn ich ein so berühmter und reicher Mann bin, dass ich dann Sonntagnachmittags mache, was in den anderen Gärten montagmorgens gegen Geld geschieht? Ich meine, irgendetwas geht doch darin nicht auf. Wir sehen, so ganz viel kommt gar nicht dabei raus. Viele reiche Menschen sind sehr unglücklich. Und die merken allmählich, dass man auf dieser Erde gar nicht zurechtkommt. Und ob man Erfolg oder nicht Erfolg hat, solange man das hat, was man wirklich braucht, solange braucht man sich nicht zu beklagen. Wir merken bei unserer Frage, geht es wieder um die Ewigkeit. Aber darüber sprechen wir ja jeden Abend hier. Wir Menschen müssen ja alle einmal sterben. Und dann interessiert nur noch die eine Frage, steht für mich der Weg zum ewigen Leben offen? Oder bin ich einer, der in die Verdammnis geht? Das Neue Testament ist voll von dieser Frage. Unser Herr stellt nun die Frage, was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele. Wir haben alle eine Seele. Und diese Seele lebt weiter, wenn wir sterben. Diese Seele kann eingehen ins Verderben, sie kann auch eingehen in die Herrlichkeit. Diese Seele ist unser größter Schatz. Du und ich, wir haben diesen Schatz. Den hat jeder Mensch. Ob er ein Bettler ist oder ob er über 100 Millionen verfügt, die haben beide eine Seele. Jeder nur eine. Und diese Seele ist ihr größter Schatz, ob sie es wissen oder nicht. Ob einer 20 Jahre alt ist und sich ausrechnet, dass er noch 55 Jahre lebt, oder ob einer 80 Jahre alt ist und nicht weiß, ob er noch 55 Tage hat. Der größte Schatz, den die beiden haben, ist ihre Seele. Ob jemand ein Verbrecher ist, der auf dem Plakat soll und gesucht wird, oder ob es Chef im Bundeskriminalamt ist, der größte Schatz, den beide haben, ist ihre Seele. Die meisten Menschen versuchen noch etwas mehr von der Erde zu gewinnen. Da sind sie immer eifrig. Angenommen, in diesem Zelt spräch einer, wie man es erreichen könnte, dass man 20% weniger Einkommensteuer zahlt, dann wäre das Zelt so voll, dann könnte man um 7 Uhr schon nicht mehr hinein. Aber hier wird über unseren größten Schatz gesprochen und das glauben die Menschen nicht. Da sind sie genauso ungläubig wie die Leute bei dem Gutsbesitzer. Für Gott keine Zeit. Nun wirst du vielleicht sagen, ich wusste das gar nicht, dass meine Seele mein größter Schatz ist. Ich glaube dir das. Das wird ganz selten gesagt. Von Jesus Christus wird immer noch gesprochen. Zum Beispiel am Kirchentag. Da haben sie ihn sehr oft im Munde gehabt. Aber es wird nur ganz selten gesagt, was sein großes Anliegen war. Viele wollen aus ihm einen Sozialreformer machen. Ich habe auch schon mal ein Plakat gelesen. War Jesus der erste Kommunist? Jeder bemüht noch etwas, sich noch etwas bei ihm zu holen. Andere sagen, er sorgt für die Mitmenschlichkeit. Nein, nein, er sagt uns hier etwas ganz anderes. Er sagt, du hast einen ganz großen Schatz, deine Seele. Die wird bestehen in Ewigkeit. Wenn dein Leib beerdigt ist, deine Seele lebt. Und deine Seele, deinem großen Schatz, dem droht eine ganz große Gefahr. Von wem wirst du fragen? Da wirst du erstaunt sein. Die Gefahr droht von Gott. Das ist immer das Schlimmste. Gott ist immer der schlimmste Gegner. Wenn ich Menschen zu Gegnern habe, kann ich immer zu Gott fliehen. Wenn der Teufel hinter mir her ist, auch das ist nicht das Schlimmste. Auch dann kann ich zu Gott fliehen. Aber wenn Gott mein Gegner ist, dann steht's schlecht. Dann gibt es nur noch eins. Wirklich nur noch eins. Da muss ich kapitulieren. Wer das nicht will, der ist hoffnungslos verloren. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns zürnt. In Johannes 3, Vers 36 steht das Wort, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Beachten wir, da steht, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Da steht nicht, der Zorn Gottes kommt auf ihn, er bleibt. Das heißt, von Anfang an liegt der Zorn Gottes auf jedem Menschen, auch auf dir. Es geht darum, dass du frei wirst von dem Zorn. Du brauchst gar nichts zu tun, um unter den Zorn Gottes zu kommen. Du stehst unter dem Zorn Gottes, bis du Vergebung findest. bis du Frieden findest. Und darum brauchst du das Lösegeld. Wo wirst du es finden? Der Herr Jesus fragt, was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Auch das ist eine rhetorische Frage. Auch darin steckt die Antwort. Man hört heraus, ein Mensch kann nichts geben. Er ist völlig unfähig, das Lösegeld zu zahlen. Menschen haben seit Jahrtausenden versucht, das Lösegeld zu zahlen. Menschen haben Gott Geschenke gebracht. In allen Ländern sind die Tempel der Götter aufs Höchste geschmückt, mit Gold und kostbaren Edelsteinen. Das ist alles das Ergebnis von dem Lösegeld. Da haben Menschen versucht, Gott zu beschwichtigen. Sie haben empfunden, dass ihnen Gefahr droht. Und dann haben sie etwas gebracht. Und die Bibel sagt, dass das nicht geht. Es gibt Menschen, die demütigen sich, die kasteien sich. Ich habe einmal von dem Gründer des Jesuitenordens, von Ignatius von Loyola, gelesen, dass er sich jahrelang, jeden Abend, abgesehen davon, wenn er krank war, ehe er sich schlafen legte, blutig gegeißelt hat. Sie wollen sich vor Gott beugen und demütigen. Sie glauben damit, Gott zu gefallen. Es gibt andere, die machen lange Pilgerfahrten. Es gibt andere, die tun gute Werke. Es gibt andere, die leben in dauernder Buße. Alle versuchen, das Lösegeld zu zahlen. Und die Bibel sagt uns, dass das alles vergeblich ist. Gott zürnt uns Menschen, weil wir Sünder sind. Und Sünde muss gesühnt werden. Da kann man nicht etwas anderes bieten. Das geht nach unseren Gesetzen auch nicht. Wenn der eine ein paar Kinder umgebracht hätte und er sagte, nun lasst mal, ich bin ein reicher Mann, ich baue ein ganz großes Kinderheim, wird man sagen, nein, nein, das geht nicht. Du musst für deine Tat büßen. Kein Mensch weiß, das Lösegeld zu finden. Aber jetzt sagst du vielleicht, warum zürnt Gott mir denn? Ich bin doch nicht so schlecht. Ich bin ein anständiger Mensch. Ich kann mir jeden Tag ein Führungszeugnis holen bei der Polizei. Da steht drin, nichts Nachteiliges bekannt. Ich bin doch in Ordnung. Auch bei meinen Arbeitskollegen bin ich gut angeschrieben. Ich will dir einmal sagen, was die Bibel sagt. Da finden wir ja Gottes Meinung direkt. Und wir wollen einmal Römer 1 lesen, von Vers 18 an. Römer 1, von Vers 18 an. Da wird uns gesagt, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit verdrehen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart, denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Da sehen wir, was Gott erwartet. Gott erwartet von uns, von jedem Menschen, von dir und von mir, Dank und Anbetung. Tust du das denn? Weißt du, dass du von Gott erschaffen bist? Seinen Lebensodem trägst du in dir. Du lebst auf seiner Erde. Du lebst davon, dass seine Sonne dich bescheint. Du lebst von der Nahrung, die er wachsen lässt. Dankst du ihm dafür? Aber weiter, die meisten Menschen verachten Gott. Weißt du wodurch? Durch unseren Ungehorsam. Gott sagt uns, was wir tun sollen. Alle seine Gebote sind zu unserem Besten. Und wir tun oft, als ob er lauter Unsinn spricht. Die meisten Menschen denken nicht daran, Gottes Gebote zu halten. Sie verachten Gott durch ihren Ungehorsam. Und sie wissen es nicht einmal. Du sagst vielleicht, ich empfinde überhaupt nicht, dass ich ein Sünder bin. Oh, ich kann das verstehen. Sünde macht blind für Sünde. Ich will das einmal an einem kleinen Beispiel erörtern. Stellen wir uns einmal vor, draußen arbeiten Erdarbeiter und sie werfen einen Graben aus. Sie sind schon bis zur Schulter tief in dem Graben. Es ist ein regnerischer Tag. Dann sind sie natürlich über und über mit Lehm beschmiert. Und jetzt kommen sie aus dem Graben heraus für ihre Mittagspause. Sie sitzen da in einem einfachen Wagen, haben sich ihr Essen angewärmt, unterhalten sich. Da fällt keinem auf, dass es schmutzig ist. Aber jetzt nehmen wir einmal an, wir nehmen einen von diesen Erdarbeitern und brächten ihn in ein ganz vornehmes Haus, in dem ein großes Fest gefeiert würde. Die Herren alle im schwarzen Anzug, die Damen in ihren Abendkleidern, die Diener liefen umher mit Sektgläsern. Und da käme jetzt unser Mann, unser Erdarbeiter. Er wagte ja gar nicht auf den teuren Perserteppich zu treten. Und wenn er da am Tisch säß, wie fasst man denn mit diesen schmutzigen, lehmbeschmierten Händen die blütenweiße Serviette an und das verschwitzte Käppchen? In der Bretterbude war so ein Nagel, da hing das. Wohin damit? Ach, der wäre ganz unglücklich. Draußen war er nicht schmutzig, aber hier wusste er auf einmal, dass er ganz schmutzig war, dass aber auch gar nichts an ihm in Ordnung war. Sobald ein Mensch in die Nähe Gottes kommt, wird ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Das wird uns so sehr schön klar gemacht in Jesaja 6. Da lesen wir, dass der Prophet Jesaja in den Himmel entrückt wird und dass er Gott auf seinem Thron sitzen sieht. Die heiligen Engel umstehen den Thron Gottes und sie rufen aus: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die ganze Erde ist seiner Herrlichkeit voll. Das sieht Jesaja, das hört er. Jesaja war ein ganz begnadeter Mann. Gott hatte ihm einige der herrlichsten Offenbarungen anvertraut. Er muss Gott sehr nahe gestanden haben. Was hat Jesaja denn nun gesagt, wie er so vor Gott stand? Hat er gesagt: Endlich bin ich da, wo ich hingehöre. Ich, der Heilige, habe mich unter den Sündern nie wohlgefühlt, aber hier in der Gegenwart Gottes, das ist mein Platz. Nein, er hat ausgerufen: Weh mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch von unreinen Lippen und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. Du wirst einmal vor Gott stehen. Es wird dich ein Licht umstrahlen, wie du es noch nie gesehen hast. Alles wird offenbar werden. Du wirst das Verlangen haben, dich zu verkriechen. Und du wirst nicht einmal einen Millimeter zurückweichen können. Das Gericht Gottes kommt. Weißt du, was dich von dem Gericht trennt? Nur die Zeit. Es ist etwas ganz Schreckliches, wenn uns von einer schweren Sache nur die Zeit trennt. Denn die Zeit verläuft. Ob sie lang oder kurz ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Ob du noch 5 oder noch 50 Jahre hast, spielt überhaupt keine Rolle. Aber ich kann dir das eine sagen: Wenn du Jesu Angebot nicht annimmst, dann trennt dich vom Gericht nur die Zeit. Du musst etwas tun. Du musst das Lösegeld bringen für deine Seele, für deinen größten Schatz. Aber du kannst es nicht. Du hast nichts. Das ist deine Situation. Und das war früher meine Situation. Und dann hören wir das wunderbare Wort, das unser Herr gesprochen hat. Ich bin gekommen, mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Damals haben die Menschen das Wort viel besser verstanden als wir. Damals gab es Sklaven. Die wurden hin und wieder öffentlich auf dem Markt verkauft. Und wenn ein Herr seinem Sklaven oder einem Sklaven besonders wohlgesonnen war, dann konnte er für ihn das Lösegeld zahlen und ihn freikaufen. Das ging. Und so sagt unser Herr, habe ich mein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Er tat es, als er am Kreuz starb. Als er am Kreuz von Golgatha starb, um uns Menschen zu erlösen. Die meisten von uns wissen das ganz genau. Vielleicht ist keiner hier im Zelt, der nicht schon einmal die Leidensgeschichte gehört oder gelesen hat. Aber begreifen wir überhaupt, was da gesagt wird? Da wird uns gesagt, dass der Sohn Gottes Mensch wurde. Über diesen Sohn Gottes wird uns in Kolosser 1 gesagt, durch ihn und für ihn wurden alle Dinge erschaffen. Kein Mensch kann sich davon eine Vorstellung machen. Dieser Sohn Gottes war größer, als wir überhaupt erfassen können. Und der wurde Mensch. Aber die Bibel drückt das anders aus. Sie sagt, er nahm Knechtsgestalt an. Sie spricht vom Leib der Niedrigkeit. Aus der Sicht Gottes ist unser Leib etwas ganz Erbärmliches, etwas ganz Armes. Wie abhängig sind wir doch. Und diesen unseren Leib, den nahm er an. Und da hat er 33 Jahre auf dieser Erde gelebt. Und wenn man eine ganz kurze Überschrift über diese 33 Jahre setzen wollte, dann könnte man sagen, er hat Liebe gelehrt und er hat Liebe gelebt. Das hat er getan. Er ist ihnen allen in einer wunderbaren Liebe begegnet und hat ihnen von der Liebe des Vaters gesagt. Und was haben sie getan? Sie haben sich entschlossen, ihn umzubringen. Und dann haben sie ihn gebunden. Diese heiligen Hände, die nur Gutes getan hatten. Und dann haben sie ihn verurteilt. Diese ungerechte Gruppe hat sich zusammengesetzt und hat den einzig Gerechten, der je über die Erde ging, verurteilt. Und er hat das ruhig hingenommen. Und dann haben sie ihn verspottet. Und dann wurde er den Soldaten ausgeliefert. Es machte mich einmal einer darauf aufmerksam, dass da steht, und es versammelte sich die ganze Schar. Wir können uns etwa vorstellen, wie römische Soldaten waren. Wie viel Brutalität, wie viel Gemeinheit. Und da stand nun einer, an dem konnten sie ihr Mütchen kühlen. Und das taten sie. Den schlugen sie, den spien sie an, den verhöhnten sie. All das nahm er auf sich. Dann wurde er gegeißelt. Und dann wurde er ans Kreuz geschlagen. Und selbst wie er am Kreuz hing, wurde er noch verspottet. Selbst da fand sich kein Mitleid im Herzen seiner Feinde. Und sie haben einen furchtbaren Satz gesprochen. Das Furchtbare an dem Satz ist, dass er reine Wahrheit ist. Sie haben gesagt, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Nein, er konnte sich nicht retten, denn er hing da, um dich und mich zu retten, und darum konnte er sich nicht retten. Und dann wurde er von Gott verlassen. Das war für unseren Herrn wahrscheinlich das Schwerste. Er hatte immer in der innigsten Gemeinschaft mit Gott gelebt. Und jetzt wurde er von Gott verlassen. Und da hat er das Lösegeld gezahlt. Ich wollte, du verständest es. So schrecklich ist das Gericht, das auf uns Menschen wartet, dass der Herr Jesus bereit war, das Lösegeld zu zahlen. damit wir nicht ins Gericht kämen. Keine andere Möglichkeit war zu finden im Himmel und auf Erden. Kein Mensch konnte das Lösegeld zahlen. Keinen Engel hätte er schicken können. Er musste selber kommen. Und er ist gekommen. Der Sohn des Menschen ist gekommen, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So groß war die Liebe Jesu. Und jetzt ruft er dich. Er ruft dich in seiner Liebe. Er, der Große. Er ruft nicht den Geringen. Er, der das Lösegeld gezahlt hat. Er ruft dich, dessen Seele in der allergrößten Gefahr ist. Er ruft dich. Kommt her zu mir, sagt er. Er ist der Einzige, der dir helfen kann. Die Bibel sagt uns so viel über sein Werk. Wir lesen, denn ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, welcher, da er reich war, arm ward um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Du zweifelst nicht daran, dass der Herr Jesus am Kreuz starb. Aber weißt du, dass er für dich starb? Auch für dich, für uns alle? Merkst du nicht, dass du endlich ganze Sache machen musst? Wir verkünden hier das Evangelium und sagen dir, was der Herr von dir fordert. Er fordert dich auf, in Buße und Glauben zu ihm zu kommen. Wie kannst du das nur ablehnen? Wenn ihr ein Atheist wäre und mir sagte, ich habe mit dem nichts zu tun, könnte ich das verstehen. Wenn ihr ein Moslem wäre und mir sagt, ich höre mir das nicht an, kann ich auch verstehen. Aber du bist doch ein Mensch, der Jesus Christus anerkennt. Du gehörst doch zur Kirche. Wenn du geheiratet hast, bist du wahrscheinlich kirchlich getraut. Wenn du einmal stirbst, willst du kirchlich beerdigt werden. Ja, muss dir Jesu Wort denn nicht ernst sein? Hörst du denn nicht, was die Bibel sagt? Ich will dir einmal sagen, was in Johannes 1, Vers 12 steht. Er, der Herr, kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Hast du ihn aufgenommen? Hast du ihn bewusst aufgenommen als dein Erretter und Herrn? Wenn du mir jetzt sagst, ich weiß das nicht, dann kann ich dir sagen, dass du ihn nicht aufgenommen hast. Das ist die wichtigste und größte Entscheidung, die ein Mensch überhaupt treffen kann. Wenn du das nicht weißt, wenn du das nicht ganz genau weißt, dann steht ganz sicher fest, dass du es nie getan hast. Und dann kannst du dich für noch so fromm halten. Dann gehörst du nicht zu den Seinigen. Er kam in das Seinige, aber die Seinigen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. In Johannes 3, Vers 17 steht, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Denk doch einmal über das Wort nach. Du gehst nicht verloren, weil du ein Sünder bist. Alle Menschen sind Sünder. Paulus war ein Sünder. Er sagt von sich, dass er der Größte war. Petrus war ein Sünder. Er hat gesagt, geh von mir hinaus, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Johannes war ein Sünder. Er hat gesagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Alle waren Sünder. Du gehst nicht verloren, weil du ein Sünder bist. Aber hör doch einmal genau hin.
Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Du gehst verloren, weil du die Gnade, die Gott dir anbietet, nicht annimmst. Du gehst verloren, weil du dem Herrn Jesus nicht glaubst. Du gehst verloren, weil du ihm nicht vertraust. Du gehst verloren, weil du nicht in Buße zu ihm kommst. Du gehst verloren, weil du zu stolz bist, ihn anzunehmen. Das ist deine Situation. Und darum geht es darum, dass du ernst machst, dass du den Herrn bewusst im Glauben annimmst. In Hebräer 2, Vers 3 steht das Wort: Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? Unser Herr hat sein Leben gegeben, um uns zu erretten. Er hat sein Leben gegeben, um uns das Größte und Herrlichste zu schenken: Frieden mit Gott, ewiges Leben. Und wenn wir diese Errettung vernachlässigen, dann werden wir einmal versuchen zu fliehen. Und wir werden nicht fliehen können. Die Bibel sagt uns, dass ein Tag kommt, an dem viele Menschen fliehen möchten. An dem sie sogar zu den Bergen rufen werden: Fallet auf uns, ihr Berge, und ihr Hügel, bedecket uns vor dem Zorn dessen, der auf dem Throne sitzt. Und da wird keiner sein, der sie rettet. Heute lädt der Herr Jesus dich ein. Heute sagt er dir, dass er das Lösegeld gezahlt hat, damit du deinen größten Schatz in Sicherheit bringen kannst. Wirst du ihm folgen? Ich will dir genau sagen, was du tun musst. Du kommst zum Herrn Jesus im Gebet. Wenn du nach Haus kommst, dann geh in dein Zimmer, schließ deine Tür ab. Das hat der Herr uns ausdrücklich gesagt. Du kannst das in der Bergpredigt lesen. Und dann knie vor ihm nieder. Wir lesen, dass der Herr immer niederkniete, wenn er zu seinem Vater betete. Und dann rede ihn richtig an. Die Bibel sagt, wer irgend den Namen des Herrn anruft, sagt: Herr Jesus oder Herr Jesus Christus. Und dann bekenn ihm deine Sünden. Damit fängt alles an. Ohne Bekenntnis deiner Sünden kannst du keine Vergebung finden. Wir lesen immer wieder, dass die, die Frieden fanden, ihre Sünden bekannten. Der verlorene Sohn kommt zum Vater und sagt: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Sag dem Herrn deine Sünden. Sag sie ihm in allen Einzelheiten. Und dann brich mit deiner Sünde. Du kannst nicht Vergebung erwarten, wenn du die Absicht hast, weiter zu sündigen. Das geht nicht. Brich mit deiner Sünde. Und dann nimm dankbar die Gnade an, die er dir bietet. Oh, es ist etwas Wunderbares, dass da einer das Lösegeld gezahlt hat. Dass unser wichtigster Schatz, unsere Seele, nicht verloren zu gehen braucht. Der Herr Jesus wusste, was wir brauchen. Er wusste, was wir nötiger brauchen als die Luft zum Atmen. Und er ist gekommen und hat unsere Schuld gezahlt. Und nun liegt alles in deiner Hand. Von der Bank, auf der du sitzt, da führen zwei Wege. Einer in den Himmel und einer in die Hölle. Und du selbst stellst die Weiche, und kein Mensch kann dir dreinreden. Ja, du kannst heute Abend sagen: Ich tue das alles nicht. Ich lasse alles drauf ankommen. Kann dich kein Mensch hindern. Gott, der dich hindern könnte, der lässt dich. Gott will nur Freiwillige bei sich haben. Du kannst aber auch Jesu Gnadenangebot annehmen. Du kannst zu ihm kommen, ihm deine Schuld bringen, seine Gnade für dich in Anspruch nehmen. Möge Gott in seinem Erbarmen schenken, dass du recht wählst. Heute kannst du noch kommen. Wie viel Zeit du hast, weiß kein Mensch. Möge Gott dir schenken, dass du heute kommst. Wir wollen aufstehen und beten.